Liebe Schwestern und Brüder, Abendmahl ist kein Sakrament, aber es ist ein wichtiges Zeichen für unser Leben mit Gott. Abendmahl heißt, da kann etwas geschehen. Abendmahl heißt, es kann Gemeinschaft untereinander in sehr intensiver Weise und Gemeinschaft mit Jesus Christus erneuert und sehr intensiv geschehen. Und ich denke, um dieses Geschehen zu verstehen, lohnt es sich, einmal an die Quellen allen Abendmahlsgedankens zurückzugehen. Und ich lade euch herzlich ein, mit mir dazu 2. Mose Kapitel 12 aufzuschlagen. 2. Mose Kapitel 12. Und da wir nicht die Zeit haben, das ganze Kapitel zu lesen, was sich sehr lohnen würde, werden wir einige Verse aus diesem Kapitel auswählen. 2. Mose Kapitel 12. Ich sage die Verse jeweils an. Wir beginnen bei Vers 1. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Vers 7: Und sie sollen von seinem, nämlich des Lammes Blut, nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Vers 11: So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und einen Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh. Und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Hintergrund der Geschichte: Gott greift ein. Gott gibt Israel die Möglichkeit, herauszulaufen aus Ägypten. Und bevor er das tut, gibt es diese Nacht der Sammlung, diese Nacht der Einkehr, diese Nacht der Begegnung untereinander und mit Gott. Und dann, erst dann, ist Israel bereit. Gott setzt hier eine Zäsur, ganz klar in der Formulierung am Anfang des Satzes: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat des Jahres sein. Das heißt, Gott wendet das Blatt. Von da an beginnt eine neue Zeitrechnung. Und ich finde, das ist schon ein sehr wichtiger Gedanke für uns. Abendmahl ist ein Stationsmahl. Aber Abendmahl ist immer die Vergewisserung dessen, was wir hinter uns haben und dessen, was wir vor uns haben. Und ich glaube, es ist wichtig für unseren Glauben, für unseren persönlichen Glauben, für unser Gemeinschaftserlebnis, dass wir dieses Zeichen des gemeinsamen Mahles begreifen als eine Chance, die Gott uns gibt. Ich habe die Gedanken überschrieben, mit dem Satz Nachtmahl im Aufbruch. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier eine irgendwie unruhige, nervöse Lage haben. Wenn ihr die Verse im Einzelnen lest, dann werdet ihr das immer wieder spüren. Und ganz klar wird das im 11. Vers, den wir auch gelesen haben, so sollt ihr es essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Keine gemütliche Familienfeier, kein Schmaus, bei dem man es sich gemütlich macht, wo man sich hinfläzt, keine Party, sondern hier ist eine Situation, dass sich Menschen vorbereiten auf das, was vor ihnen liegt. Das wird für einen Orientalen sehr plastisch geschildert. Gegürtet, Schuhe, Stab. Das heißt, der lange Reisemantel, den man trägt, um den Körper von dem Staub auf der Straße zu schützen, ist hochgeschürzt, unter den Gürtel gesteckt. Eigentlich sehr unbequem. Stab in der Hand, Schuhe an den Füßen. So würde ich nicht gern Weihnachten feiern. Aber das ist eine andere Situation. Das sind Menschen, die sich vorbereitet haben, die lauschen, die fragen, was kommt morgen? Und die also in dieser Vorbereitung dieses Mahl nehmen. Und nun sind sie marschbereit. Und tatsächlich ist es ein Riesenunternehmen, das von morgen an beginnt. Ein Lebenswerk. Das ist nicht wie heute, wo man lächelnd auf eine Reise geht und schon ganz genau weiß, ich bin dann und dann dort und dort und dann geschieht das und das. Heute fliegt man von Kairo nach Tel Aviv in weniger als einer Stunde. Damals wussten sie nicht, wie lange das dauert. Vielleicht war es gut, dass sie das nicht wussten. Aber sie waren bereit. Wenn man aus Ägypten hinwegeilen will, ist das zu verstehen. Ich hätte genauso hinter der Tür gestanden und gelauscht mit meinem Köfferchen in der Hand, das Notwendigste zusammengepackt, auf den Startschuss gewartet und dann geht es los. Das ist diese Situation. Wenn man eine lebenslange Knechtschaft hinter sich lassen kann, dann und nur dann ist diese Spannung zu begreifen. Und das, Schwestern und Brüder, ist im Prinzip auch unsere Lage, auch 4000 Jahre danach. Gott will eine Zäsur setzen. Er will uns aus einer lebenslangen Bindung an Ägypten, und wir verstehen dieses Bild vielleicht, lebenslangen Bindung an diese Welt, lebenslange Bindung an unsere Eigenarten, an unsere Schuld, an unsere Sünden befreien. Und das ist Grund für ein Siegesmahl. Gott reißt das Tor Ägyptens weit auf, damit wir in die Freiheit laufen können. Und die Frage ist, ob wir diesen Ruf annehmen. Die Frage ist, ob wir diese Befreiung mitmachen oder ob wir hingehockt bleiben in unserer alten Welt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat es damals Menschen gegeben, die gesagt haben, das ist doch unbequem. Stab in der Hand, wie soll man da essen? Wir werden es schon noch zeitig genug erfahren. Wir setzen uns hin und warten und irgendwie bekommen wir das noch mit und so schnell kann ja ein ganzes Volk gar nicht reagieren. Aber es hätte zu spät sein können. Nein, dies ist ein Mahl für Hinwegeilende. Es könnte zu spät sein. Und so liegt über dieser ganzen Geschichte das Atmen des Provisorischen, des Nichtfertigen, des Aufbruchs, des Nervösen, der Hast. Die, die heute von der Sünde weglaufen wollen, die sich heute hinter dem Blut Jesu bergen wollen, leben in genau derselben Situation. Aber es gab nicht nur die Gefahr, die Zeit zu verpassen in Ägypten, also dass der Zug weg wäre. Es gab auch andere Gefahren. Ägypten versucht durch Kompromisse eine halbherzige Flucht zu probieren. Wir haben nicht die Zeit, das zu lesen, aber immer wieder in den Auseinandersetzungen zwischen Mose und Aaron auf der einen Seite und Ägypten auf der anderen Seite gibt es diese Hinhaltetaktik, gibt es den Versuch, durch Kompromisse Israel zu binden an Ägypten. Beispielsweise können wir nicht lesen in der vierten Plage, da ist dem Volk Israel das Angebot gemacht worden, opfert doch hier. Warum wollt ihr raus? Achte Plage, nur die Männer sollen zum Opfer gehen. Die Frauen waren ja sowieso nicht so ganz opferfähig, meinte man damals. Neunte Plage, ihr könnt gehen, aber euer Vieh bleibt hier. Die Ägypter waren clevere Leute. Sie wussten, ohne die Tiere würden die Nomaden in der Wüste umkommen. Und da sagt Mose, das geht nicht. Das können wir nicht. Weil ganz klar ist, wir dürfen in Ägypten nichts zurücklassen. Unsere ganze Existenz ist davon abhängig, dass wir alles mit hineinnehmen in die neue Situation, in das Morgen. Es darf nichts zurückbleiben. Und da begreife ich, wie viele halbe Entscheidungen ich für Gott getroffen habe. Halbherzige Entscheidungen, die eigentlich ganze Entscheidungen gegen Gott waren. Ägypten ist in der Heiligen Schrift häufig ein Sinnbild für halbe Entscheidungen. Und Mose sagt, das geht nicht. Wörtlich übersetzt, im Kapitel 10, Vers 26, wörtlich übersetzt, nicht wird zurückbleiben eine Tierklaue. Das geht nicht. Wir müssen alles mitnehmen. Nur dann, wenn alles in die neue Situation hineingekommen ist, nur dann gibt es diesen neuen Anfang, nur dann haben wir eine Chance auf eine gute Zukunft mit Gott. Sonst bleibt doch alles beim Alten. Jeder hat eine andere Klaue, die ihn an Ägypten bindet. Ich an einer anderen Stelle als du vielleicht. Jeder ist auf andere Weise in Ägypten verliebt. Und das ist gefährlich. Nun ist Abendmahl keinesfalls eine Feier, wo wir die Türen zumachen und die Welt da draußen lassen und sagen unter der Losung, Schotten dicht, das sind nur wir, die gerettet werden. Aber auf eine faszinierende Weise geschieht hier doch eine Klausur. Menschen, die sich sammeln für ihren Gott und auf die Zeit, die morgen beginnt. Aber eigentlich ist in dieser Nacht Israel bereits von Ägypten getrennt. Israel sagt sich los von Ägypten, es heiligt sich für seinen Gott. Es hat die Türen verschlossen, es ist bereit für die Gemeinschaft mit Gott. Im Übrigen, wenn ihr das Kapitel lest, werdet ihr viele Stellen finden, die zeigen, wie schmerzlich die Erinnerung an Ägypten war. Nicht? Da sind die bitteren Kräuter und andere Dinge erwähnt. Sie sollten das also nicht vergessen. Das war nicht so, dass man einfach sagen wollte, schwamm drüber, jetzt beginnt etwas Neues. Nein, das Alte als Erfahrung für das Neue, das ist ein sehr wichtiges Element dieser ganzen Geschichte. Aber was für ein Gegensatz. Israel hat sich getrennt von Ägypten und feiert in seinen Hütten ein Siegesmahl. Und aus den Hütten der Ägypter klingt Klagegeschrei, weil die ältesten Söhne in dieser Nacht umkommen. Da ist die Trennung von Gott. Freilich, nicht Scheidung von der Welt um der Scheidung willen. Das ist eine vorbereitende Klausur. Nur für heute, nur für diese Nacht. Morgen gehen sie hinaus in die Welt. Morgen werden sie marschieren. Morgen gehen sie Richtung Schilfmeer. Morgen ist diese zugige Welt wieder offen für sie. Morgen werden sie erleben, dass sie eben sich nicht absondern können und dürfen, sondern dass sie eine Aufgabe in dieser Welt haben. Aber heute sammeln sie sich für ihren Gott. Eine pädagogische Maßnahme Gottes für die Zukunft. Wie auch immer, für Israel ist das kein Volksfest, kein Familienschmaus, sondern Hier ist eine sehr ernste Lage für sie. Gott, wirst du an meinem Haus vorbeigehen, wenn du die Welt schlägst? Wirst du das Blut sehen, hinter dem ich mich geborgen habe? Gott richtet die Welt. Wir sind mitten in dieser Welt. Und um Haaresbreite kommen wir davon, weil es das Blut gibt, das Zeichen, hinter dem wir uns bergen können. Und deshalb wörtlich übersetzt, eigentlich steht da, in ängstlicher Eile sollt ihr's essen. Da ist die ganze Spannung erfasst, die dieses Kapitel beschreibt. Da ist der ganze Gerichtsernst Gottes, auch über dem Abendmahl liegt dieser Gerichtsernst Gottes. Ich kann mich besinnen, als ich Kind war und hineinwuchs in die Adventgemeinde, da stand dieser Gerichtsernst Gottes noch stärker über der Abendmahlsgemeinde, als das heute der Fall ist. Heute feiern wir ein Siegesfest, ein Freudenfest, weil Jesus alles zudeckt. Aber wir wollen dabei nicht den Gerichtsernst vergessen. Meine Eltern sind immer zum Abendmahl in schwarzer Kleidung gekommen. Sie haben begriffen, dass sie gerade noch davongekommen sind, weil Jesus sie erlöst hat mit seinem Blut. Gott schickt seine Würgeengel durch die Welt und wir kommen davon. Uns rettet das Blut. Insofern ist unsere Auffassung vom Abendmahl heute doch richtig. Wir feiern ein Siegesmahl. Mitten in dieser Nervosität der Zeit, in dem ganzen Umbruch, auch unsere Gesellschaft, auch unsere persönliche Situation, der Umbruchsituation der Gemeinde, dieser ganzen Welt, von der wir nicht wissen, wie die Geschichte weitergehen soll, die große Geschichte, die kleine Geschichte. Mitten in dieser Situation können wir ein Siegesfest feiern. Was ist das doch für ein Gegensatz zu dem Geschrei in unserer Umgebung? Hinter dem Blut des Lammes gibt es Geborgenheit. Darauf kann ich mich besinnen. Sonst wäre ich arm dran. Sonst hätte mein Leben keine Perspektive. Sonst hätte ich keine Zukunft. Sonst hätte ich eigentlich auch keinen Sinn für mein heutiges Leben. Und wenn das nicht so wäre, dass das Blut da ist, dann änderte sich in meinem Leben nichts, denn ich bleibe in Ägypten hocken mit all dem, was mich belastet. Dann bin ich eben weiter der Verleumder oder der Frömmler oder der Lügner. Dann ändert sich nichts. Durch das Blut ändert sich etwas. Durch das Blut Jesu ändert sich etwas in unserem Leben. Das heißt, es ist die Frage, ob unser Hinausgehen in die Welt geheiligt ist oder ob wir unser Christentum wie einen Sonntagsanzug zu Hause lassen. Unser Hineingehen in das Haus zeigt, ob sich da etwas geändert hat durch das Blut. Ob unsere nächsten Menschen, die wir um uns haben, spüren, dass wir Leute sind, die das Blut des Lammes, das Blut Jesu kennengelernt haben. Und das ist die eigentliche Trennung. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir uns aus dieser Welt zurückziehen und im Bilde gesprochen in weißen Gewändern in die Friedensauen ziehen. Aber es ist die Scheidung, die sich automatisch ergibt zwischen dir und vielen Menschen deiner Umgebung, wenn du begriffen hast, dass du dich hinter dem blutbeschmierten Pfosten decken kannst. Dass da eine Hilfe ist, dass da eine Sicherheit ist, die andere nicht kennen. Diese Zäsur macht es deutlich. Dieser Monat soll der erste Monat bei euch sein. Eine neue Zeitrechnung. Wenn wir so wollen, ist Abendmahl immer ein Stück neuer Zeitrechnung. Ist immer ein Neubeginn, ist immer die Chance, etwas Neues mit meinen Schwestern und Brüdern und mit meinem Gott zu erleben. Aber nicht nur die Bereitschaft zum Aufbruch und nicht nur, wie wir es vorhin gesehen haben, die Gnade, die uns beschäftigt, sondern in der Tat auch etwas anderes spielt hier eine große Rolle, nämlich die, sagen wir es ruhig, Kompromisslosigkeit. Da ist einmal von der Fehlerlosigkeit des Lammes die Rede, können wir jetzt nicht im Einzelnen behandeln. Das heißt, das ist der Hinweis, dass Gott alles tut, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, damit Israel herauslaufen kann. Im Neuen Testament beschrieben mit dem Wort, sollte er, Gott, uns mit ihm, Jesus Christus, nicht alles schenken? Das heißt, Gott hat rückhaltlos die Voraussetzungen geschaffen, dass wir herauslaufen können aus Ägypten, dass wir diesen schönen Tag erleben können, an dem wir Abendmahl feiern, weil wir begriffen haben, Jesus Christus deckt uns durch sein Blut. Davor können wir staunend stehen bleiben und Gott danken. Gott tut etwas Ganzes. Und deshalb ist Abendmahl für unseren Glauben so wichtig, dieses sichtbare, anfassbare Zeichen, ohne dass wir von Sakrament sprechen, aber dieses Zeichen, dass Jesus gekommen ist in diese Welt, dass er gestorben ist für dich und mich und dass ich etwas haben kann, an dem ich mich festhalte. Abendmahl ist Nachhilfe für unseren eingefahrenen Glauben. Diese Ganzheit wird noch an einer anderen Stelle deutlich, nämlich von der Seite Israels. Und da ist es die Aufforderung an die Väter, jeder solle im Hause bleiben. Kein Mensch, so steht es Vers 22, kein Mensch gehe zur Haustür hinaus bis zum Morgen. Da droht Gefahr. Aber im Hause gibt es Sicherheit. Im Hause gibt es Geborgenheit. Im Hause ist Gemeinschaft. Im Hause gibt es Wärme. Im Hause ist die Familie, die zusammenhält. Und das ist ein ebenso wichtiges Anliegen für eine Abendmahlsgemeinschaft, dass wir an die denken, mit denen wir vielleicht in den letzten Monaten unsere Probleme hatten. Wir können nicht alle herzlich miteinander umgehen, das schaffen wir nicht. Aber es muss diese Gemeinschaft geben, die sich im Abendmahl, insbesondere in der Fußwaschung, manifestiert. Und deshalb ist es eine persönliche, herzliche Bitte, dass wir trotz der Anfechtung, die wir auch und gerade in der Gemeinde erleben, festhalten an dieser Gemeinschaft, weil es im Hause Sicherheit gibt, während draußen die Gefahr lauert. Abendmahl ist also immer auch ein Stück Bewältigung der Vergangenheit. Ich bin froh, dass es diesen Tag des Angebotes Gottes gibt. Ich bin froh, dass er mir persönlich begegnet an diesem Tage. Ich bin froh, dass ich nicht in der Masse der Gemeinde untergehe, aber gleichwohl Gemeinschaft mit meinen Schwestern und Brüdern habe. Diese Geschichte zeichnet sich durch eine klare Anweisung aus, durch ein deutliches Gefälle aus. Die Gemeinde ist versammelt im Hause und am Morgen bricht sie auf. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder Familienvater, jene Mutter weiß, was morgen geschieht. Sie haben sich vorbereitet, um sich dann der Welt wiederzustellen, um Hand in Hand hinauszugehen und ihre Aufgaben in dieser Welt zu erfüllen. Wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen. Wir haben Geschichte, Heilsgeschichte zu machen in der Welt, in die uns Gott gestellt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das tun. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Klausur dieser Stunde verstehen als eine Vorbereitung, nicht als Selbstzweck. Wäre sie Selbstzweck, wäre sie gefährlich. Wir würden engstirnig werden. Wir würden Sektierer werden. Wir würden uns abschließen von der Welt. Das will Gott nicht. Aber heute und hier, diese Stunde der Begegnung untereinander und mit Gott, das ist ein Zeichen des Sieges und des Aufbruchs. Gott segne uns beim Hereingehen und beim Hinausgehen. Amen.
Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir ein für alle Mal klarstellen, dass ich der Einzige bin, der frei sprechen kann und auch noch ohne Zettel. Deshalb steht mir der Platz zu direkt neben Jesus. Du willst frei sprechen? Du redest immer nur als Erster und überlegst dabei nicht. Ich überlege sehr wohl. Ja, und hast du auch überlegt, als Jesus zu dir gesagt hat, das ist gerade erst gewesen, geh weg von mir, Satan, das zählt nicht. Da hat Jesus nicht mich gemeint. Du willst dich ja bloß wieder rausreden mit deinem ständigen Verteidigen. Außerdem braucht Jesus jemanden, der mit Geld umgehen kann und Geld verwalten kann. Und das bin ich. Mir steht der Platz neben Jesus zu. Und so gehen die Jünger hinein und wollen mit Jesus Passa feiern. Die Stimmung ist so, dass man sie mit dem Messer schneiden könnte. Und Jesus legt sein Obergewand ab, nimmt eine Schüssel, gießt Wasser hinein und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Und er kommt zu Petrus und der Petrus sagt, du willst mir die Füße waschen? Das kommt nicht in Frage. Und da sagt Jesus zu ihm, was ich jetzt tun werde, das verstehst du noch nicht. Aber später wirst du es schon verstehen. Nein, das kommt nicht in Frage. Du wirst mir niemals die Füße waschen. Das steht mir vielleicht zu, aber nicht dir. Doch, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann gehören wir beide nicht zusammen. Oh, wenn das so ist, dann möchte ich auch, dass du mir den Kopf und die Hände und die Füße wäschst. Nein, Petrus, das ist nicht nötig. Wer ganz gewaschen ist, dem müssen nur noch die Füße gewaschen werden. Und ich sage euch, ich bin Lehrer und Herr, und so nennt ihr mich auch. Und als euer Herr und euer Lehrer habe ich euch die Füße gewaschen. Deshalb sage ich euch, so spricht Jesus, dass ihr euch auch untereinander die Füße waschen sollt. Denn der Herr ist nicht größer als sein Knecht. Und der Bote nicht größer als der, der ihn geschickt hat. Deshalb habe ich euch ein Beispiel gegeben, dass ihr untereinander genauso tut, wie ich an euch getan habe.